Wir werden ja schon immer wieder konfrontiert mit dem unfehlbaren, souveränen Bild der Führungskraft.
Können wir uns vielleicht sogar ein anderes Maß von Normalmenschlichkeit erlauben in diesen Führungsrollen?
Ich sage immer, die größte Arroganz der Führung ist zu glauben, dass der Gegenüber nicht merkt, wie man drauf ist. Wir sind ja Energiewesen. Wir strahlen das aus.
Es ist absoluter Blödsinn. Die Leute kriegen es sowieso mit.
Hebt das an die Oberfläche, was sowieso immer da ist. Das macht es sichtbar und damit macht es es behandelbar.
Ich lasse mich doch viel lieber von jemandem führen, dem ich zutraue, dass der meine Erlebniswelt verstehen kann, dass der die nachfühlen kann.
Stark im Sturm, der Leadership-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge von Stark im Sturm. Bei mir ist wieder mein lieber, liebster Co-Host, der Jens.
Moin.
Und das Thema heute ist, wie weich darf der Chef sein?
So. Das Weichei, das Weichei.
Das Weichei, die Lusche.
Ne? Die Lusche, so. Der Lauch.
Also das, was wir beobachten, ganz oft ist, dass Menschen, die eine Führungsrolle übernehmen und zu Führungskräften werden, die legen einen gewissen Avatar an, der kühler ist, härter ist, fordernder ist, stärker ist, weniger emotional, nicht so nahbar und so weiter. Also ganz viele Paradigmen, die damit einherkommen, dem man glaubt, so muss ein Chef sein. So, wir dürfen das alles jetzt mal auf den Prüfstand stellen. Ist das wahr, nur weil ich das bei meinem Chef, vielleicht von dem ich die Verhaltensweisen oder das Programm übernommen habe, macht es das deswegen wahr? Oder können wir uns vielleicht sogar ein anderes Maß von Normalmenschlichkeit erlauben in diesen Führungsrollen? Und was würde das denn tatsächlich mit meiner Führungseffektivität machen, wenn ich mir plötzlich erlauben würde, den Stress, den ich empfinde, auch zu zeigen oder meine Sorgen auch zu zeigen. Also quasi Führungskraft zu sein und dabei ein Stino, also ein stinknormaler Mensch.
Jens. Tja, also Hollywood würde klar sagen, es geht auf keinen Fall, weil da sind die Helden vielleicht in letzter Zeit ein bisschen verletzlicher. Ja, also auch der James Bond blutet jetzt mittlerweile. Das war ja früher nicht so. Klopft sich trotzdem immer noch den Dreck ab und überlebt jeden Hubschrauberabsturz. Auch natürlich der Häuptling, der nicht vom Pferd fällt, sondern da stolz da oben sitzt und mit steinerner Miene sämtliche Qualen erduldet. Also wir werden ja schon immer wieder konfrontiert mit dem unfehlbaren, souveränen Bild der Führungskraft. Und deswegen wundert mich das natürlich auch nicht, dass das irgendwo das ist, was die Leute anstreben, weil sie ja nichts anderes sehen. Und die Führungskraft, die in sich zusammenbricht und seiner Belastung nicht standhält, die werden auch häufig eben aus den Systemen entfernt. Weil wir halt auch alle mal beobachtet haben, wenn jemand emotional wird, dass das System damit nicht umgehen kann und ihn dann auch gerne mal sidelined. Ne? Insofern, glaube ich, ist das eine ganz schwierige Thematik, wenn ich Führungskraft werde, nicht dem Glauben zu verfallen, dass ich jetzt Härte und Nahbarkeit an den Tag legen muss, um erfolgreich zu sein.
Weil du sagst gerade mit Härte und Nahbarkeit, das ist ja auch eine Emotion. Also wie demonstriere ich Härte und Nahbarkeit, indem ich sozusagen die Emotion des Wuts, des Anspruchs, der Kritik, also sag mal fast schon was Aggressives, das ist okay, dann bin ich ein harter Knochen, dann bin ich stringent, dann ne? So, das ist, es ist die Emotion des, ich weiß gerade nicht weiter, ich fühle mich überfordert und ich kann mit der Situation gerade nicht umgehen oder das liegt mir nicht oder dergleichen. Es sind die weicheren Emotionen sozusagen, wo das System sagt, hä? Ja. So weiß doch kein Chef.
Ja, genau.
Ja, so. Und das ist ja so, ich betreue viele oder einige CEOs, die in Sondersituationen sind, persönlich. So, weil die eben auf Gas und Bremse gleichzeitig stehen. Ne? Auf der einen Seite gibt es Sondersituationen, gibt es besondere Herausforderungen und gleichzeitig dieser Imperativ nach außen hin muss ich immer zeigen, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich komplett geradeaus laufe, alles im Griff habe, die Zukunft vorhersehen kann und dass irgendwie nichts passiert. Und wenn was passieren muss, dann passiert das, weil ich das so entscheide und nicht, weil irgendwelche externen Kräfte einfach so dafür sorgen. Dann kommen diese Menschen nach Hause. Die legen diese Persönlichkeit zu Hause auch nicht ab. Ja, so, dann, weil die sind ja große Zampanonen, die sind ja dann auch ganz oft zu Hause. Ja, so. Und werden das eigentlich nirgendwo los. Ohne, jetzt kommt der Punkt, denn der gilt für alle Hierarchiestufen, die werden das nicht los, weil sie Angst davor haben, wenn sie sich mit dem öffnen, was wirklich in ihnen vorgeht, dass sie eine Ablehnung erfahren. Dass man ihnen die Fähigkeit abspricht, von ihrer Persönlichkeitskonstitution die Rolle des Chefs noch auszufüllen.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, sie kommen alleine schon nicht mit der Irritation klar, dass sie etwas anderes gerade spüren, als das, was sie glauben, spüren zu müssen in ihrer Rolle. Geschweige denn, dass sie sich dann auch noch in der Lage sehen, das mit der Außenwelt zu kommunizieren. Aber die irritieren sich ja schon selber.
Also quasi ihr wahres Ich gegen ihren Avatar.
Ja, gegen ihr, also das Soll-Ich gegen das Ist-Ich.
Genau.
Ja, damit kommen ja viele schon nicht zurecht, ne? Wenn sie jetzt plötzlich merken, ich bin jetzt gestresst, ich habe jetzt irgendwie tatsächlich ein mulmiges Gefühl, ich habe Ängste, ich weiß nicht mehr weiter. Das überhaupt anzuerkennen und zuzulassen, würde natürlich der souveräne Soll-CEO nie machen. Denken die.
Denkt man, ne? So.
Ja,
lass es doch mal durchspielen. Besonders, wir sind ja hier, unsere Zielgruppe sind ja die Ambitious Young Leaders. Ja, so, die ja noch gut in der Position sind, sich zu fragen, muss ich mir den Scheiß antun oder nicht. Lass uns doch mal genau da reingehen und sagen, was würde denn passieren, wenn wir das zulassen? Lass uns doch mal versuchen, das zu simulieren. Ich bin in einer Situation, es ist eine herausfordernde Geschichte, die Abteilung muss viel leisten in einer sehr engen Zeit und man beobachtet als junge Führungskraft, dass die Mannschaft überfordert ist. Man hat gerade den Anruf vom Chef bekommen, der sagt hier, pass auf, das ist deine große Bewährungsprobe. Bin ich mal gespannt, ob du das irgendwie pünktlich geliefert kriegst und so weiter und so fort. Also da kreieren wir mal so ein schönes Spannungsfeld. Was würde denn passieren, wenn wir das Paradigma mal wechseln und sagen, und der Chef würde ganz klar hingehen, mit der Mannschaft sagen, so Leute, wir haben die und die Aufgabe. Also ich kann sagen, ich für meinen Teil, ich fühle mich schon sehr herausgefordert. Wie geht's euch denn?
Ja, was würde dann passieren? Jetzt sagt die eine Partei, sagt, das würde dazu führen, dass die Leute den Glauben an die Führung verlieren. Weil der ist ja unsicher und der hat keine Antwort. Und wieso sollte ich dann jemandem folgen, der nicht weiß, wo er hin will und der seine Emotionen nicht im Griff hat? Mhm. Der normale Mensch, ne, der stinknormale, der Stino, der stinknormale Mensch, dem es wahrscheinlich in der Situation ja ähnlich geht, der würde wahrscheinlich sagen, ja Gott sei Dank, ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Und ich bin ganz froh, dass auch die Chefin, ich sag mal, menschlich ist und auch diesen Druck verspürt. Das wäre mein erster Gedanke. Und dann ist der zweite Gedanke dieses, okay, so what? Also dann würde ich sofort in die Beobachtung gehen und sagen, okay, wie geht er oder sie jetzt mit dieser Emotion um? Und was bedeutet das letztendlich dann für mich, dass mein Chef oder meine Chefin in dieser Emotion ist? Also ich suche dann schon auch direkt wieder die Perspektive und erwarte konstruktives Umgehen mit der Emotion von meinem Chef.
Hm. Jetzt müssen wir nochmal dabei ergänzen, nochmal sagen, wenn wir einen wirklichen Like-for-Like-Vergleich machen, Das ist ja, wir haben den Chef, der so empfindet, wie er empfindet, oder er sie empfindet, wie er empfindet. Und so tut, als wäre es nicht so. Oder zeigt, wie es ist.
Ja.
Die Empfindung ist die gleiche.
Ja.
Die kann die Führungskraft gar nicht beeinflussen.
Ja.
Die Empfindung ist die gleiche. Die Frage ist, legen wir ein Schauspiel drüber?
Ja.
Oder nicht?
Also ganz ehrlich, also da bin ich, mag ich allein sein mit meiner Meinung, aber wer nicht mehrere Jahre am Broadway oder in Wien auf der Schauspielschule oder in Los Angeles war und Schauspiel wirklich gelernt hat und in der Lage ist, tatsächlich Emotionalität sich selber aufzuerlegen und nachzuspielen, der fällt sowieso immer auf. Wir sind keine Schauspieler. Und ich sage immer, die größte Arroganz der Führung ist zu glauben, dass der Gegenüber nicht merkt, wie man drauf ist. Wir sind ja Energiewesen und wir strahlen das aus. Und wenn ich unsicher bin und ich gebe vor, ich bin sicher, wenn ich Angst habe und ich gebe vor, ich bin angstfrei, dann gibt es eine Dissonanz. Das heißt, der Gegenüber spürt, irgendwas stimmt hier nicht.
Fantastisch. Und dann kommt dazu, und das, was die sich dann vorstellen, was denn möglicherweise alles nicht stimmen könnte,
so, genau,
ist zehnmal schlimmer als das, was tatsächlich ist.
So ist es. Ja. So ist es.
Das heißt, du hast gerade eben einen super wichtigen Punkt gemacht. Der Avatar ist sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen. Es ist absoluter Blödsinn. Die Leute kriegen es sowieso mit.
Total.
Ja, so. Das ist übrigens auch so in jeder Ansprache, Betriebsversammlung, sonst irgendwas. Absolut. Ich weiß nicht, irgendeiner unserer schlauen Denker hat mal gesagt, das Volk versteht alles falsch und fühlt alles richtig.
Ja.
Ja, so. Das ist tatsächlich so. Wenn da vorne jemand steht, der eine vorgefertigte Präsentation, die durch Legal und sonst irgendwas gelaufen ist, damit man auch ja nichts sagt, was irgendwie der Betriebsrat einem später um die Ohren hauen könnte oder was auch immer. Es kommt nichts davon an. Es ist genau dieser Punkt. Die Leute machen sich zehnmal mehr Kopf darüber, absolut, was denn möglicherweise sein könnte. Ja. So. Und dann ist es ja so von dem Umgang damit. Die Leute können ja auch sagen, hey, der hat das Recht, mich zu führen, weil es ist ja ganz oft die Entscheidung, ob ich Führungskraft bin oder nicht, treffe ja nicht ich, sondern es treffen die Leute, die sich von mir führen lassen. Ne? Ist ja eigentlich, müsste man nicht Leadership, sondern Followership sagen, absolut, weil die Entscheidung treffen andere.
Korrekt.
Ja. So. Und wenn ich lasse mich doch viel lieber von jemandem führen, dem ich zutraue, dass der meine Erlebniswelt verstehen kann. Dass der die nachfühlen kann. Nicht intellektuell verstehen, sondern nachfühlen kann.
Ja.
Ja? So. Und dass ich, und dass die Tatsache, dass ich Angst habe, etwas ist, was auf Verständnis stößt, weil ich sehe, hat er auch.
Ja, und ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, und da kommen wir jetzt wirklich zu einem ganz wichtigen Punkt, wie gehe ich jetzt in der Kommunikation mit meinen Teammitgliedern, mit meiner Emotionalität um. Ich habe ja die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, Kontext zu geben. Also Beispiel, ich habe Angst, dass die Deadline nicht gehalten wird und wir den Release des Produktes nicht rechtzeitig hinkriegen. Ja, wovor habe ich denn Angst? Ja, ich habe natürlich Angst davor, vor Sicherheit, Perspektive und Kontrolle, immer diese Themen. Ich habe Angst davor, dass wir vielleicht, dass ich meinen Job verliere, dass wir eine Budgetkürzung hinkriegen, dass man uns das Mandat einschränkt, dass wir jemanden an die Seite gestellt kriegen, der uns jetzt als Controlletti den Rest des Prozesses begleitet und wir die Freiheit der Entscheidung verlieren. Ich habe Angst davor, in der Karriere den nächsten Schritt weiter, was auch immer. Es sind ja immer irgendwelche Annahmen, die ich treffe, nachdem ich die Situation für mich beobachtet habe, bewerte, und das zu teilen mit den Leuten, ist ja durchaus möglich. Also wenn ich den Leuten sage, also ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir das Produkt nicht richtig fertig kriegen. Und meine Sorge ist, dass wir dadurch das Vertrauen der vorgesetzten Einheit verlieren und wir unter Umständen nicht mehr mit derselben Freiheit und mit demselben Mandat und vielleicht auch nicht mit demselben Budget auch zukünftig weiter in der Produktentwicklung arbeiten können. Ja, und diese Sorge führt mich natürlich dazu, dass ich jetzt sage, wir müssen uns Gedanken machen, wie gehen wir jetzt mit der aktuellen Situation um? Und ich habe das absolute Vertrauen in uns als Team, dass wir diese Sorge ernst nehmen und dann aber auch eine Lösung dafür finden. Das heißt, dann habe ich Kontext gegeben. Ich habe meiner Sorge, meiner Angst sozusagen Raum gegeben. Ich habe einen Kontext mitgeliefert und ich habe gleichzeitig im Sinne meiner Führungstätigkeit daraus dann einen Handlungsrahmen erarbeitet sozusagen, den ich dann mit dem Team auch ausfüllen will, um dieser Sorge entgegenzutreten. Und das ist etwas, was auf jeden Fall im Team verstanden wird, auch wenn die nicht diese Sorge teilen. Weil sie andere Sorgen haben vielleicht, ja. Sie können das nachvollziehen. Und umgekehrt, dann die Frage auch mal in die Runde zu stellen, okay, wenn ihr das Ganze jetzt hier so beobachtet, was habt ihr denn für Sorgen? Was habt ihr denn für Bedenken? Was glaubt ihr könnte passieren? Und wie sollen wir damit umgehen? Dann öffne ich genau diesen Raum, den ich gerade selber auch betreten habe, für die anderen, damit dann diese Ängste und diese Sorgen einfach mal auf dem Tisch sind und man gemeinsam im Kollektiv dann diese Themen aufnehmen kann.
Also ich glaube, dass dieser Schritt, die einmal anzunehmen, ich glaube, da sind wir noch gar nicht so sehr beim Wegmachen oder beim Lösen, weil es ist ja auch so ein What you resist persists. Also je mehr du die Angst wegkriegen willst, desto mehr lädst du die eigentlich auf. Ne? Es ist manchmal so wirklich hinzugehen, zu sagen, das ist okay, die dürfen wir haben. Ja. Und dennoch, ich komme mal zurück zu dem, was wir im letzten Podcast hatten. Wir werden nie mehr tun können als das Beste im Hier und Jetzt mit den Mitteln, die wir haben. So, also auch immer noch hinzugehen. Manchmal ist das so, wir haben Angst, weil wir nicht durch den Nebel gucken können. Ja, aber jeder, der durch den Nebel läuft, kennt das. Du kannst nur 3 Meter gucken, aber wenn du 3 Meter gehst, kannst du die nächsten 3 Meter wiedersehen. Ne? So, und ich glaube, du hattest in einer anderen Folge schon mal davon gesprochen, wie das ist, auch gerade in der Analogie zur Führung im Militär bist du ja dauerhaft in ernsthaften Gefahrensituationen. Also du führst ja permanent in Gefahrensituationen. Also du bist ja permanent in diesem Umfeld und keiner der leitenden Offiziere kann behaupten, dass ihm der Krieg nichts ausmacht und dass das nichts ausmacht, wenn irgendwelche Patronen, Bomben, Raketen, sonst irgendwas einem um die Ohren fliegen. Ja, so. Und ich denke, mich daran zu erinnern, wie du das mal entsprechend geschildert hast, dass auf der einen Seite gibt's die Angst, die erkennen wir auch an, dass die so ist, aber es ändert nichts daran, dass wir im Hier und Jetzt, in der jetzigen Situation mit den Mitteln, die wir haben, das tun müssen, was jetzt getan werden muss. So, aber es kostet deutlich, und das ist der Punkt, es kostet deutlich weniger Energie, wenn man das tun kann, ohne dass man auch noch versuchen muss, die Angst zu verstecken oder die Emotionen zu verstecken und vor allen Dingen die auch verstoffwechseln zu können. Ja. Also manchmal ist ja so, dass, ich sage jetzt mal, dieses Konzept von ungeweinten Tränen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass der Arbeitsplatz zu einer Psychotherapie-Session werden muss, aber es geht einfach um das Zulassen dessen, dass es Raum haben kann. Damit muss man das nicht grundsätzlich aufladen, aber es macht die ganze Sache ehrlich.
Naja, es hebt das an die Oberfläche, was sowieso immer da ist. Das macht es sichtbar und damit macht es es behandelbar. Das macht es adressierbar und es macht es im Team auch bewusst. Und es macht es zu etwas Normalem, was wichtig ist, um auch das Ganze, dem Ganzen nicht zu viel Gewicht zu geben. Ja, wir sind ja emotionale Wesen. Ja, und wenn ich jetzt wieder an die Aussage anknüpfe, wie viele Menschen von uns auch psychisch belastet sind. Wir kommen ja sowieso mit Emotionalität in den Job. Es ist ja sowieso da. Ja, und natürlich entstehen Rahmenbedingungen, die das vielleicht sogar noch verstärken. Warum soll ich das nicht aufnehmen? Beim Militär galt es immer, ich habe die Verantwortung, die Moral der Truppe hochzuhalten. Das heißt, es war völlig klar, dass ich die Emotionalität meiner Mitarbeitenden auch aufnehme. Gerade beim Militär, man kann es nicht glauben, aber wenn die Menschen müde sind, wenn die nichts zu essen haben, wenn die Angst haben vor irgendwelchen persönlichen Schäden, wenn die mit der Situation irgendwie überfordert sind, dann kommt es immer zur Emotionalität. Das ging sogar so weit, dass mich mal zwei Leute versucht haben, tätlich, also die wollten mich erwürgen, weil sie so einen Hass hatten auf die aktuelle Situation. Ich habe Leute, die haben die Fassung verloren. Ich habe Leute, die haben geweint. Ich habe Leute, die haben vor Angst gezittert. Das heißt, Emotionalität im Militär war tagtäglich da und ich hatte als Vorgesetzter die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Emotionalität auch aufzunehmen. Und dafür Sorge zu tragen, dass die Leute ihre Ängste ein Stück weit verloren haben und wieder Zutrauen zur Führung und zur Gesamtsituation gefasst haben, weil alles andere ist alternativlos. Die Leute mussten ja dann auch wieder ins Gefecht sozusagen. So. Mhm. Und diese Emotionalität im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, die ist ja gar nicht sichtbar, weil wir die komplett unterdrückt haben und überhaupt gar kein Raum noch nie dafür da war. Aber trotzdem ist sie da und trotzdem muss ich als Führungskraft und gerade deswegen noch sensibler sein bezüglich der Stimmung im Raum sozusagen und das dann auch adressieren.
Mhm. Und jetzt meist mal gerne so ein bisschen überspitzt. Und also zu sagen, reiß dich zusammen. Ja, reiß dich zusammen, sonst wird das hier nichts. Also sonst kriegst du noch den Luschenstempel obendrauf. Also reiß dich zusammen, sonst wird es noch gefährlicher, sonst gebe ich den Grund, Angst zu haben. Also all das, was dahin geht, macht die ganze Sache nur noch tragisch. Jetzt bleiben wir mal bei der Lösung. Was hilft denn? Was doch total hilft, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Als wir in den frühen Phasen vom Säbelzahntiger waren, dann haben wir immer den Säbelzahntiger gestreichelt, ja, indem wir hingegangen sind und nochmal diesen Bewertungshelfer hergenommen haben. Ist denn die Grundlage für die Angst überhaupt da? Genau. Sagen wir, ich empfinde die denn jetzt, aber lass uns doch mal angucken, ist das überhaupt wahr? Was kann im schlimmsten Fall passieren? So, und das ist doch gar nicht so schlimm. Sind wir denn wirklich so ohnmächtig oder also sollen wir jetzt die Energie ins Angst haben bringen oder sollen wir einfach ranklotzen? Ja. Lass uns doch mal eine Machbarkeitsstudie machen. Kriegen wir das hin, wenn wir jetzt in Sanierungssituationen, hast du das ja ganz oft. Ja, so, wo dann siehst du eine herausfordernde Situation, dann sagst du, guck mal, wenn dein Leben davon abhänge, das jetzt hinzukriegen, würdest du jetzt schon Selbstmord begehen aus Angst vorm Tod oder würdest du sagen, pass auf, wir nehmen mal ein anderes Risiko in Kauf, aber probieren wollen wir es doch mal. Ja, so, dass man das also trotz alledem macht und ihn dann feststellt und Referenzerfahrung macht, hey, das fühlte sich zwar am Anfang total gefährlich an, war es am Ende aber gar nicht. Und da kommt meines Erachtens der große Führungsteil hin, nicht die Angst wegzumachen, sondern die anzuerkennen in dem jeweiligen Moment. Und dann aber zu sagen, okay, die kriegen wir weg durch Machen. Ja, so, ja. Wir gehen das Ding mal an, wir spornen, wir machen gemeinsam, machen von selbst wirksam. Ja, machen die Ideen zusammen, nicht der Chef alleine, zusammen, wie kriegen wir es denn hin, wie teilen wir es denn auf, was gibt's für tolle Ideen, bin ich wieder bei der Band, die alle, den alles dem Lied unterordnen, wo alle zusammen entsprechend kollaborieren, um vielleicht den Weg dahin zu bringen. Und dann verschwindet die Angst 10-mal schneller als auf jedem anderen Weg, denn sie verschwindet nicht.
Ja, und was auch hilft, ist Preparedness, wie man so schön sagt. Ne? Also bei der Bundeswehr gab es das Thema drillmäßiges Üben. Das heißt also, wenn ich etwas so gut kann, dass ich es im Schlaf kann, dann weiß ich, egal was passiert, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst und kann auf meine Fähigkeiten vertrauen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist Szenario Planning, dass ich sage, okay, ich gehe verschiedene Szenarien durch und entwickle dann entsprechenden Handlungsstrang mit der Folge, dass ich eben weiß, in fast allen Fällen, die da so passieren könnten, bin ich handlungsfähig und ich weiß als Team auch, was zu tun ist. Das heißt, ich bleibe tatsächlich handlungsfähig. Und daraus entsteht natürlich eine Selbstwirksamkeit, auch ein Selbstvertrauen, dass egal, was da so kommen könnte in der Zukunft, wir auf jeden Fall handlungsfähig bleiben und eine Lösung finden für die Herausforderungen, die sich uns da stellen.
Das würde ich sagen, ist ein fantastisches Schlusswort.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleib stark im Sturm. Genau. Ja, und Martitude.
Martitude. Ciao.
Tschö. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.